Kopfzerbrechen. Willkommen bei Kopfzerbrechen, unserem Podcast für Psychologie-Inspiration für Praxis und Alltag. Heute zu den Fragen: Was hat Musik mit Einsamkeit zu tun? Und was, wenn die Therapie an einem kleinen Satz scheitert? Ja, hallo lieber Alex.
Hallo liebe Ursula.
Spannende Themen eigentlich, was meinst du?
Genau, ja. Ich würde an dieser Stelle gleich mal bei dir anfangen und habe jetzt gehört, bei dir geht es um Musik. Das klingt sehr spannend. Magst du mal erzählen, was du da so gefunden hast?
Genau, ich habe eine Studie entdeckt von einem forschenden Team aus Australien, Schweden und Deutschland. Und die haben untersuchen wollen, wie Musik denn so unsere inneren Bilder und unsere sozialen Vorstellungen beeinflusst. Weil bisher war ja auch bekannt, gell, dass Menschen Musik vor allem auch dafür verwenden, Emotionen zu regulieren. Und da wollte man jetzt wissen, kann es auch sowas wie eine Art soziale Begleitung sein? Und die ganz wichtige Frage natürlich, lässt sich das überhaupt zeigen, dass Musik unser soziales Denken, unsere sozialen Vorstellungen irgendwie beeinflusst? Und dazu hat man Experimente gemacht mit rund 600 Teilnehmenden, hat die in unterschiedliche Gruppen aufgeteilt. Die einen haben Übungen gemacht, nämlich Imaginationsübungen, so gelenkte Vorstellungsaufgaben in der Stille, und die anderen haben Musik dazu gehört. Und da hat man auch unterschieden, Musik mit Text, nur instrumentale Musikstücke, und man hat auch unterschieden, ob die Leute die Sprache verstehen, in der da gesungen wird oder nicht. Und was ich sehr spannend finde, dass es ganz klare Ergebnisse gegeben hat, nämlich dass Musik im Vergleich zu Stille zu viel lebhafteren inneren Bildern führt, als wenn ich während dieser Imaginationsübung keine Musik höre. Okay. Und dass sich das thematisch auch so ausgewirkt hat. Also in den Beschreibungen von diesen inneren Bildern von den Teilnehmenden, die Musik währenddessen gehört haben, hat sich gezeigt, dass es viel stärker um so soziale Inhalte geht. Also soziale Interaktion, Verbundenheit und solche Sachen. Und da hat man dann noch einmal gezeigt, dass dieser Effekt komplett unabhängig davon war, ob man Text gehört hat dabei oder nicht. Und das finde ich schon ziemlich spannende Geschichte, gell, dass gerade diese sozialen Bilder dadurch verstärkt werden konnten.
Das klingt tatsächlich sehr spannend, genau. Und wenn ich dich richtig verstanden habe, oder das wäre jetzt auch so eine Frage von mir in der Differenzierung zu den, wenn es Lyrics gibt dazu sozusagen, also wenn es Text gibt, gab es da dann Unterschiede, oder geht's dann richtig primär um die Melodie, die die Teilnehmerinnen und Teilnehmer gehört haben?
Genau, also um die Musik an sich, ja. Um Sound quasi, und der Effekt konnte unabhängig davon gezeigt werden, ob gesungen wurde oder nicht, genau, ob es Lyrics gab oder nicht, auch ob sie verstanden wurden oder nicht.
Okay.
Ja, also das heißt, der Text hatte offenbar kaum bis keinen Einfluss, weil auch dort, wo eben kein Text, keine Lyrics waren oder es nur instrumental war, konnte dieser Effekt gezeigt werden.
Spannend, das holt ja auch wahrscheinlich die vielen Leute ab, die sehr oft sagen, bei der Musik geht es mir primär um die Melodie, und andere dann immer darauf pochen, dass sie sagen, ich muss den Text verstehen, aber in der Mehrzahl eigentlich die Leute, aus meiner Sicht zumindest, wegen der Melodie ein Lied sehr mögen, oder? Wie siehst du das?
Das kann durchaus sein, ja, absolut. Völlig richtig. Was ich auch sehr spannend finde, man hat dann auch versucht, danach neue Teilnehmende irgendwie einschätzen zu lassen, ob innere Bilder, aus denen man dann echte Bilder gemacht hat, ob die in der Musik oder unter Stille entstanden sind. Und die Einschätzungen lagen ziemlich richtig. Also wirklich? Man konnte sogar irgendwie nachher noch sehen, ist ein Bild, das dann mit KI generiert wurde, nach der Beschreibung von der jeweiligen Person, von dieser inneren Vorstellung. Man konnte wirklich dann unterscheiden, relativ gut, ist dieses Bild entstanden, während es still war, oder ist dieses Bild entstanden, während Musik gelaufen ist.
Okay.
Super spannend eigentlich, oder?
Ja, also geht dann schon sehr ins Detail. Ja. Und hast du, ich weiß nicht, ob das in der Studie beschrieben wurde, aber gibt es da auch eine Idee dazu, wie das festgestellt, also wie die Teilnehmenden dann das für sich erkannt haben oder das erkannt wurde?
Also wenn ich es richtig verstanden habe, dann geht es vor allem darum, dass man dort sehen kann, dass es um viel sozialere Situationen geht in diesen Bildern.
Okay.
Genau, also dass da wahrscheinlich einfach mehr Menschen sind oder es um soziale Interaktion geht und die Situationen, die auf den Bildern zu erkennen sind, einfach was mit Verbundenheit und sozialem Miteinander zu tun haben.
Okay, also das war der vorher beschriebene Effekt, dass es dann meistens um diese Ebene geht, und das zeigt sich dann in den Bildern und hat dann zu diesem Unterschied geführt. Spannend.
Genau.
Und jetzt natürlich die große Frage, nachdem wir ja nicht alle vielleicht therapeutisch oder im Coaching ein Instrument spielen, wie Was nimmst du dir denn aus dieser Studie jetzt heraus für deine Arbeit?
Ja, also nachdem ich ja, so wie du auch, gell, viel mit Trance-Reisen arbeite oder auch im Hypnowriting irgendwie ja darauf abziele, dass man so auf die inneren Bilder zugreift, ist für mich schon so ein Learning draus, Musik da mal mitzunehmen. Und eigentlich ist es gar nicht so schwierig, gell, so eine kleine Box irgendwo stehen zu haben oder mitzunehmen in den Raum, in dem wir arbeiten, um dann auch während dieser Anleitung, die ich gebe vielleicht, oder während dieser Trance-Reise, die wir miteinander erleben, das noch zu unterstützen. Was ich mir aber auch mitnehme, ist, dass es natürlich aufs Thema und aufs Anliegen ankommt. Also wenn wir wissen, da geht es vor allem darum, dass man Gefühle von Verbundenheit und sozialen Szenen verstärken kann, dann würde ich das vor allem natürlich machen, wenn es um Themen wie Einsamkeit oder Zugehörigkeitssachen geht. Das heißt nicht vielleicht generell oder auch nicht bei Leuten, die möglicherweise irgendwie sich gar nicht so wohlfühlen in der Umgebung von anderen Menschen, sondern sehr gezielt eigentlich überlegen, für wen könnte das denn fein sein, wenn die inneren Bilder ein bisschen sozialer, lebendiger, beziehungsorientierter werden und dann dort wirklich aktiv Musikstücke raussuchen, die das unterstützen können.
Und die auch vor allem so eine Art positives Coping erlauben, oder? Weil ich denke mir, was jetzt wahrscheinlich eher nicht die Idee ist, wenn du mit Leuten arbeitest, die sich irgendwie vielleicht auch depressiv erleben oder nach Trennungen dann irgendwie die große Spotify-Herzschmerz-Playlist anbieten.
Zum Heulen?
Genau. Gibt es, glaube ich, sehr viele. Holt die Leute gefühlt im Schmerz gut ab, aber ist jetzt eher nicht die Idee, sondern eher eigentlich so eine Alternative aufzuzeigen oder so ein bisschen wieder eine Verbundenheit zu erleben und zu generieren durch diese Imaginationen und durch dieses Musikstück.
Genau. Und was das Schöne ist, einfach, gell, zu wissen, Musik kann diesen Zugang zu Beziehungsbildern einfach erleichtern, ohne dass man da viel vorgeben muss. Aufgrund dieser Studie bin ich so ein bisschen geneigt, mir zu denken, wir müssen manchmal gar nicht so viel aktiv anbieten, tun, gell, weil auch so Sachen wie Musik zum Beispiel einfach viel auslösen kann. Und wenn man das gezielt und bewusst einsetzt, dann ist es ja voll fein, wenn wir da noch eine Ebene haben, die mitwirkt.
Die mitwirkt, die das dann verstärkt und möglicherweise auch als Anker dient, oder? Also einfach, um das dann vielleicht in einem Kontext außerhalb der Therapie oder des Coachings dann auch wieder leichter abzurufen für die Leute.
Das ist, finde ich, auch eine super gute Idee, gell, die Musik danach dann weiter zu nutzen, wenn da in der Trance-Reise oder in der Imaginationsübung oder im Schreiben ein schönes Erleben entsteht von Verbundenheit und Beziehungsorientierung, dann kann das natürlich, so wie du sagst, auch als Anker sicher gut genutzt werden danach. Ja, daran habe ich noch gar nicht gedacht, aber das ist ein sehr, sehr guter Gedanke aus meiner Sicht.
Ja, wäre vermutlich eine spannende Möglichkeit, genau, ja. Schön, okay. Und bevor wir uns da im Philosophieren verlieren, wie wir es nutzen könnten, noch natürlich die zweite Frage. Was sagt's dir denn so für den Alltag? Wo hast du so Ideen? Wie könnte man sie in den Alltag überführen, integrieren? Oder wo machst du es vielleicht schon? Das würde mich auch noch interessieren.
Ja, also ich finde einfach mal sehr, sehr spannend zu wissen, gell, dass Musik nicht nur unsere Stimmung irgendwie beeinflusst, also so wie du es auch beschrieben hast, beim Liebeskummer oder so, da können wir ja uns auch sehr hingeben und das verstärken lassen durch Musik zum Beispiel, sondern wirklich auch die Art unserer inneren Vorstellungen. Und wenn wir davon ausgehen, dass wir ja, dass in uns einfach sehr, sehr viel los ist, was wir auch gar nicht unbedingt mitkriegen, dann ist es ja fein zu wissen, hey, mit ein bisschen Musik kann ich da was vielleicht in eine gewünschte Richtung auch bewegen, also innerlich, ohne dass ich viel tun muss. Ja. Und wenn ich weiß, beim Musik hören, das erhöht vielleicht meine Offenheit, auch in Beziehung zu gehen oder so in mein soziales Miteinander irgendwie zu stärken, dann kann ich mir vorstellen, dass es eigentlich ganz fein ist, gerade wenn ich zum Beispiel allein zu Hause bin und mich gerade nicht wohlfühle oder irgend sowas, dass ich es da bewusst einsetze. Also in Momenten, wo ich mich mal einsam fühlen würde oder das Gefühl habe, ja, ich brauche vielleicht sogar Rückzug, ich mag jetzt gar niemanden wirklich treffen oder es ist mir, weiß ich nicht, das Wetter zu kalt und zu grauslich, um jemanden echt zu treffen, dass ich mir so mal kurz auch drüber helfen kann, indem ich mir einfach Musik aufdrehe für Verbundenheit, um mich nicht so allein zu fühlen. Und das ist was sehr Simples eigentlich, gell? Da muss ich mal nicht mit irgendjemandem was ausmachen, da kann ich vielleicht zu Hause bleiben. Also das ist, glaube ich, nicht die für immer Variante natürlich, gell? Ja. Aber so mal dazwischen, so in kleinen Momenten, wo es jetzt einfach vielleicht auch aus organisatorischen Gründen einfacher ist, damit ich mich mal schneller ein bisschen besser fühle oder ein bisschen weniger allein, kann ich mir vorstellen, dass das irgendwie gut nutzbar ist.
Ja, es erhöht vermutlich die Selbstwirksamkeit bzw. das Erleben von Selbstwirksamkeit natürlich enorm und ist sehr, sehr schnell umzusetzen. Mir fällt da Auch wenn es jetzt vielleicht ein bisschen schon weiter hergeholt ist, mir fällt da irgendwie so ganz spontan ein, auch das Phänomen der Swifties, die du vielleicht kennst, von der, also die Fans von Taylor Swift, die ja das zu einem fast schon Verbundenheitskult gemacht haben, dass sie sagen, okay, wenn wir diese Lieder hören, wir haben da unsere Bändchen, kann ich mir vorstellen, ohne dass ich sie jetzt befragt hätte, dass es da auch Leute gibt, die sagen, auch wenn ich das allein höre, bin ich sofort in der Verbundenheit, weil ich weiß, dass wir halt eine Community oder eine Gruppe sind an Leuten, die irgendwie die gleiche Musik und Leidenschaft teilen. Ja, das wäre so die eine Sache, die für mich dann sehr sinnbildlich steht. Und was mir noch eingefallen wäre zu dem, was da vielleicht gut passt, ist natürlich auch gerade so in der Paarbeziehung. Ja, oder bei Freundschaften, aber bei Paarbeziehungen ist es ja sehr oft so, dass man dann vielleicht so gemeinsame Lieder hat vom Kennenlernen, von schönen Momenten und dass da natürlich dann auch so ein viel tieferes Erleben von diesem Lied entsteht, auch wenn man dann vielleicht mal für sich ist oder Partner, die Partnerin irgendwo in einem anderen Land oder so, dass man da einfach dieses Lied hat und dann ein gleiches Erleben von Verbundenheit verspürt, weil es einfach schon so mit Emotionen aufgeladen ist.
Genau, und offenbar automatisch dazu führt, dass wir im inneren Raum quasi eine soziale Erfahrung machen, eine Verbundenheitserfahrung machen.
Genau. Ja.
Und es eben gar nicht so wichtig ist, ob diese andere Person, also natürlich ist es immer anders, ob die andere Person da ist oder nicht da ist, aber es trotzdem, auch wenn die gerade mal abwesend ist, bedeuten kann, dass ich mich stark verbunden fühle und das einfach durch die Musik verstärken kann. Und das ist was Schönes.
Also es wäre spannend für so Fernbeziehungen zum Beispiel, irgendwie, ob man es dann nutzen könnte oder ob man es in einer Paartherapie mit einem Lied unterstützend vielleicht irgendwie was macht, um es dann zu ankern, wären spannende Geschichten dazu.
Genau, das wäre dann einfach alles, was wir jetzt, glaube ich, gerade besprechen oder was du jetzt auch so nennst, ist einfach noch viel spezifischer, gell? Ja. Also weit weiter gedacht, was man daraus noch vielleicht alles ableiten könnte dann für die Zukunft.
Bisschen über den Teller anschauen.
Also Musik nicht unterschätzen.
Musik nicht unterschätzen, genau.
Also ich habe mir vorgenommen, das immer mehr mitzunehmen, dann auch in meine Coachingstunden, wenn es um solche Themen geht, wo das passt. Ich muss natürlich sagen, ich bin in einem Raum eingemietet, wo auch andere Leute arbeiten, deshalb habe ich das nicht von vornherein dort stehen, sondern muss mir den Lautsprecher dann quasi mitnehmen, aber das ist alles machbar.
Also
das ist ja vom Aufwand her wirklich überschaubar.
Ja, das ist noch keine Big Band in der Ecke irgendwo, oder so?
Nein, das wäre schön, gell? So Live-Musik wäre eigentlich auch schön dazu.
Das wäre großartig, ja. Wenn du es hast, sag's mir, dann komme ich auch vorbei. Aber
sehr gern.
Es klingt sehr elegant auf jeden Fall. Schön, aber wie du sagst, genau, also mit einer Box, mit so einer kleinen Soundbox oder so, glaube ich, kann man diesen Effekt extremst gut nutzen und eben auch für hypnotherapeutische Geschichten oder generell, wenn man therapeutisch oder im Coaching arbeitet, um diese Zustände einfach gut zu begleiten und dann auch zu Hause wieder aufzurufen, klingt das sehr spannend.
Genau, also ich bleibe dabei, Musik nicht unterschätzen, sondern einsetzen, dann können wir unser Wohlbefinden, unser Verbundenheitsgefühl einfach auch stärken, relativ simpel. Genau. Ja,
schön.
Lieber Alex, und da würde ich gleich überleiten eigentlich, gell, beim Stichwort simpel. Wobei so simpel klingt es jetzt gar nicht. Ja? Du hast gesagt, du hast eine Studie mitgebracht oder eine Untersuchung, wo es darum geht, dass so ein kleiner Satz einen enormen Effekt, nämlich einen enormen negativen Effekt haben kann. Worum geht es denn da?
Genau, und zwar hat man in dieser einen Untersuchung in diesem Design hat man 209 Personen, auch im deutschsprachigen Raum, also auf Deutschland bezogen, gefragt, und zwar die sich davor also minorisiert identifiziert haben, also irgendwie als eine Art Gruppierung einer Minderheit, was jetzt irgendwie den Background angeht oder die sexuelle Orientierung oder sonstiges, also Hautfarbe, Religion. Und die hat man mit einer querschnittlichen Online-Befragung gebeten, ganz differenzierte Dinge auszufüllen. Und zwar ging es um das Thema Mikroaggression beziehungsweise das Erleben von Mikroaggression in der Therapie. Das heißt, die haben alle Therapieerfahrung gehabt und die wurden befragt zum Beispiel, wie haben sie das erlebt? Hat die Therapeutin, der Therapeut stereotypisierende Annahmen getroffen? Oder hat er oder sie zum Beispiel, die Kultur als Problemursache hervorgehoben? Gibt es implizite Fragestellungen? Oder sehr oft hat er es bagatellisiert oder sie, das heißt eher runtergespielt? Also inwiefern hat man sich da verstanden gefühlt in den Therapeuten? Prozessen. Und gemessen wurde dann sozusagen das Erleben der Arbeitsallianz, also wie gut hat das dann gematcht, aber auch der subjektive, ich meine, der ist ja irgendwo immer subjektiv natürlich, der subjektive Therapieerfolg, gab es Abbrüche, gab es emotionale Sicherheit oder eher Unsicherheit im Raum und im Prozess. Und sehr, sehr spannend war, dass erstens das Phänomen kein Randphänomen ist, also dass es einfach sehr sehr häufig beschrieben wurde, was mich auch irgendwie sehr überrascht hat irgendwo, dass es dann doch zu einem sehr gehäuften Erleben gekommen ist. Und das ist jetzt so die eine Geschichte. Das kann man sagen, das ist natürlich irgendwo klar. Trotzdem ignorieren wir es ganz oft, dass es natürlich eine massive Auswirkung hatte auf den erlebten Therapieerfolg. Also auf die Abbrüche, ja. auf die Qualität und dass es sehr, sehr schnell gehen kann. Ja, weil die Leute natürlich, da reicht ja oft ein Satz oder eine Mimik irgendwo, das Ganze einfach runterspielen, dass man sich einfach in seiner Identität oder einfach als Mensch hier nicht so gesehen fühlt oder falsch verstanden. Mhm. Ja. Und also das heißt, das eine ist, dass man sagt, okay, was macht man jetzt mit dieser Forschung und mit dieser Erkenntnis? Wie kann man es jetzt therapeutisch nutzen? Das kann man sich gleich anschauen. Das zweite, das aber in dieser Befragung und in sehr ähnlichen Studien, das wurde ja oft immer wieder wiederholt, beziehungsweise nochmal gecheckt. Und was da mir aufgefallen ist, was für uns, glaube ich, sehr relevant ist, ist, dass bei einem Ansprechen es zu einer erhöhten und großen Erleichterung wieder kam. Das heißt, es gibt so einen Repareture-Effekt, kann man mal sagen. Ja, also es ist nicht...
Schönes Wort.
Ja, genau. Es soll uns jetzt nicht sozusagen... Die Pointe ist nicht, es soll uns alle stressen, dass wir uns mal verreden oder irgendwie was Falsches, falsch wahrgenommen werden, sondern sehr, sehr spannend fand ich, dass wenn es Raum bekommt im Prozess, wenn jemand das anspricht, sehr, sehr gut, wenn es dann gut begleitet wird und im Idealfall irgendwo aufgelöst oder neu eingeordnet, dass es dann zu einer erhöhten Qualität auch oft kommt bei diesen Studien und bei dieser Befragung. Das heißt, es kann sogar die Beziehung dann verstärken.
Ah, ja. Das heißt, wenn es mir selber auffällt und ich bin in der Lage, es gut anzusprechen und mit der Person, mit der ich arbeite, einzuordnen, zu bearbeiten, dass es dann sogar unsere Beziehung stärkt, unsere Arbeitsbeziehung.
Genau. Es kann sich verbessern bis hin zu stärken, weil man dann natürlich, das ist jetzt zu meiner Interpretation natürlich, weil man da so ein schwieriges Thema, bei dem sich jemand vielleicht irgendwie beschämt fühlt oder nicht gesehen, anspricht und das gut auflösen kann, dann zeigt das natürlich schon auf, wie gut die Qualität und das Vertrauen auch natürlich da ist. Ja? Und das kann dann bestärken. Was heißt für dich für die Praxis? Ja, für die Praxis finde ich spannend, weil ich mich auch gefragt habe, ja, wie kommt es denn auf als Thema? Also es könnten ja eigentlich beide Parteien ansprechen. Und das eine ist, das können wir ja nicht beeinflussen, ob uns jemand das rückmeldet. Da ist meine Erfahrung, zumindest in meiner psychotherapeutischen Praxis, dass die Leute, mit denen ich arbeite, sehr, sehr, ich glaube, sehr wohlwollend, auch manchmal höflich sind. Und ich jetzt einfach davon ausgehe, dass wenn ich mich auch mal irgendwo verrede, dass es viele vielleicht eher nicht tun würden. Ja, das ist jetzt eine Hypothese von mir, weil man nicht so gern so ein negatives Feedback zum Beispiel gibt. Ja, was ich viel spannender finde, weil es an uns dann auch liegt, ist natürlich, wie können wir das umsetzen? Und da ist es schon, denke ich, relevant, dass zum einen natürlich, also erstens Bewusstheit zu schaffen für dieses Thema, das ist eh klar, aber auch vielleicht vorab ein bisschen zu erfragen. Ja, also mir wäre da so eingefallen, Frau oder Herr so und so, Sie bringen da jetzt so ein Thema mit, Sie fühlen sich da manchmal nicht so gesehen. Was müsste ich denn hier sagen, wie müsste ich mich verhalten, dass Sie dieses Erleben zum Beispiel hier auch haben? Ja, also das wäre dann schon fast so eine Verschlimmerungsfrage. Wenn Sie glauben, Sie fühlen sich nicht gesehen und ich hier noch einen draufsetzen würde, aber natürlich auch umgedreht oder je nachdem, wer hier sitzt und es ist ja auch so eine Gefühlssache natürlich, wie weit man da
Es geht um die Situation,
wissen wir alle. Deswegen kann man es auch umdrehen und sagen, okay, wenn uns das hier nicht passieren sollte, woran würden Sie das denn merken? Wie würden Sie das ableiten? Also da sehr ins Detail gehen, wäre natürlich ganz, ganz wichtig, weil es uns also im Coaching, in der Therapie, denke ich, die Möglichkeit gibt, vorab natürlich gleich größere Fallen oder größere Fettnäpfchen zu vermeiden. Und gleichzeitig gibt es uns auch Sicherheit und die Klientin, der Klient sieht sich natürlich, also fühlt sich sehr gesehen von Anfang an. Ist jetzt natürlich eine Annahme, aber wissen wir nicht. Aber würde dazu beitragen, dass das in eine sehr gute Richtung geht und dass das Thema auf jeden Fall aufgegriffen ist.
Was mir dazu auch noch einfällt gerade, ist eigentlich auch immer wieder, und ich denke, wir sind ja beide, irgendwie kommen wir so aus der Hypnosystemik und die verbindet uns auch ein bisschen da sehr aufmerksam, auch was, wenn es um Benennungen geht, gell? Also manchmal ist es ja vielleicht auch ein einzelnes Wort, das eine Person auf eine bestimmte Art versteht, oder es kann einfach aus meiner Sicht auch wichtig sein, sich auf eine gemeinsame Benennung von etwas zu einigen. Ja, da denke ich auch zum Beispiel an Paarthemen manchmal, also wo man dann diskutiert, wenn es zum Beispiel sowas wie eine Außenbeziehung gab und das Paar deshalb da ist. Ja, wie nennen wir das?
Ja.
Ja, also ist Außenbeziehung ein Begriff, mit dem beide irgendwie was anfangen können und der so ein, ja, wie soll ich sagen, passend ist oder stimmig ist oder gar nicht. Mhm, ja. Also sich da manchmal gemeinsam auch auf die Suche nach passenden Begriffen und Benennungen zu machen, kann ich mir vorstellen, dass das auch ein kleines bisschen in die Richtung geht, oder?
Genau, auf jeden Fall. Und da ist es ja pragmatisch gesehen so, da kannst du es ja auch nicht sozusagen immer richtig machen, weil es kann sein, dass du es einmal total wohlwollend benennst, und dann kommt es vielleicht in einer anderen Stunde bei einer anderen Person als bagatellisierend rüber oder als zu viel. Genau. Es ist bei Außenbeziehungen, bei Affären ja auch oft so, dass dann eine Person, also dass der Name dieser Person gar nicht benannt werden darf. Ein bisschen wie bei Voldemort in Harry Potter. Also das wird maximal mit einem Buchstaben abgekürzt, weil das schon viel zu viel wäre, jemanden hier reinzuholen in den Raum, thematisch zum Beispiel. Also das ist ein guter Punkt. Und da, weil du die Hypnosysteme reingebracht hast, also da finde ich ja die Idee auch ganz gut, dann unser Gegenüber, die Klientin, den Klienten auch einzuladen und zu sagen, schauen Sie, ich bräuchte jetzt Ihre Hilfe. Ich würde gerne einen Rahmen schaffen, der Ihnen weiterhilft. Und ich habe gemerkt, dass es da eine Seite in Ihnen gibt, der das zu Recht sehr, sehr wichtig ist, wie wir was benennen oder wie wir ein Thema besprechen. Und das würde ich gern würdigen. Und deswegen würde ich diese Seite einladen, da ganz genau dran zu bleiben. Und wann immer sie merkt, dass da irgendetwas von mir nicht richtig benannt wurde, bitte mir sofort rückmelden.
Genau, also wie so eine Aufpasserinnen-Seite.
Genau, quasi. Genau. Ja. Also es wäre jetzt schon eine sehr, sehr konkrete Idee oder Intervention, aber das ist was, glaube ich, da habe ich und sehr viele andere Leute natürlich vor mir schon sehr gute Erfahrungen gemacht damit, einfach das, was da vielleicht dann so auch im Raum steht, oh Gott, sage ich es richtig, einfach zu nutzen, zu utilisieren und dann einfach die auch ein bisschen den Ball zurückzuspielen und zu sagen, ich werde mich bemühen, ich kann es nicht ganz genau wissen. Da brauchen wir bitte Ihre Seite, der das sehr wichtig ist, die soll uns da ein bisschen zur Seite stellen. Wäre das okay für Sie?
Und würdest du es ganz am Anfang eines Prozesses einführen? Also gerade wenn es um eben so, weil du gesagt hast, in der Studie geht es auch um Personen, die sich einer Minderheit eventuell zugehörig fühlen oder so. Genau. Und so jemand kommt zu dir, würdest du es da per se einfach einführen?
Ja, das ist die Frage, die sehr, sehr wichtige Frage, weil ich denke mir, auch hier ist es wieder ein sehr schmaler Grat, ja, dass wir nicht Vorannahmen treffen, dass jetzt nicht jemand kommt und ich kenne die Person noch nicht und ich weise sie zum Beispiel optisch aufgrund irgendeines Merkmals irgendeiner Gruppe zu und impliziere, dass das ein Thema ist, weil damit würde ich eher sozusagen diese Studie wieder bestätigen in der nicht vorhandenen Sensibilität der Therapeuten. Ja, das heißt, ich persönlich würde es dann aufgreifen, wenn die Klientin oder der Klient es zum Thema macht und sagt, das bringe ich so ein bisschen mit, das passiert mir immer wieder, egal ob es jetzt irgendwie Hautfarbe, sexuelle Orientierung ist, irgendwas mit, sage ich mal, optischem Signaling oder auch einfach eben ein Erleben, ein Inneres, dass einem das immer wieder passiert. Ja, ich würde es eher auf diese Ebene heben, dass ich sage, es ist so ein, wenn es thematisiert wird als Erleben, mir passiert das immer, ich werde immer in eine Ecke gestellt oder ich werde nicht wirklich gesehen, dass ich das dann schon sehr wohl sehr früh in der ersten Stunde, wenn es passt, aufgreifen würde und auch so mit der Begründung, wie schon erwähnt, so, das soll uns hier ja nicht passieren, was könnten wir da machen? Ja. Ich würde jetzt nicht so wie du vermutlich auch in jeder Stunde prophylaktisch mal einfach raushauen, ja, sondern eher schauen, macht's Sinn, was das Thema angeht.
Absolut, bin ich ganz bei dir. Ich glaube, das ist eh ganz was Wichtiges generell, gell, dass es einfach immer individuell ist.
Genau.
Und dass wir einfach auch dieses eine Rezept wir nicht haben und B nicht anbieten und anwenden können.
Und es ist ja auch, man kann es ja auch breiter sehen und jetzt mal abgesehen von diesen minorisierenden Erlebnisebenen auch generell natürlich. Ich meine, das ist so ein bisschen der therapeutische oder der Coaching-Hausverstand, wenn man merkt, es gibt irgendwie von der Stimmung in einer Stunde oder es verändert sich im Prozess, dass man natürlich sowieso immer wieder nachfragt, ja, und sagt, es ist so mein Erleben, da hat sich irgendwas verändert, ich kann es nicht zuordnen, könnten Sie mir da weiterhelfen, sehen Sie es auch so oder ist es irgendwie so mein Thema?
Genau, das ist einfach eine Beobachtung und die hat aber vielleicht auch nichts zu bedeuten, das kann ja auch
genau, wenn sein. Sie nichts zu bedeuten hat, dann dann kübeln wir sie natürlich, ja, also da bin ich sehr pragmatisch und sage, okay, das ist dann, wenn es nur uns auffällt, aber wenn unser Gegenüber sagt, okay, das sehe ich so gar gar nicht, passt alles, ja dann wunderbar. Dann haben wir das aber trotzdem irgendwie kurz angesprochen.
Du, apropos ansprechen, was ich jetzt gerne noch ansprechen würde, ist natürlich auch, was bedeutet es für dich für den Alltag? Welche Gedanken hast du dir da gemacht?
Ja, prinzipiell fließt das natürlich über und ist sehr, sehr ähnlich. Also generell ist es, was ich mir sehr auf einer Metaebene vielleicht auch einfach mitnehme, ist das Thema so ein bisschen im Hinterkopf zu behalten, dass wir einfach nicht genau wissen, wann wir jemanden kränken, ja, oder genau genommen, wann die Person sich gekränkt fühlt, ja, aber wir übertreiben das jetzt nicht mit der Sprache, sondern ich sage das jetzt sehr plump, also wann wir jemanden vielleicht durch eine Aussage verletzen, kränken, zurückweisen, weil wenn uns das oft, also in der Regel machen wir das ja nicht gerne hobbymäßig bewusst, das heißt, im privaten Leben kann es schon mal vorkommen, dass wir irgendwie auch durch Nichtaktivität, also einfach, wenn wir vielleicht einmal zu wenig nachfragen, wenn wir dann dadurch vielleicht Ignoranz aussenden, also wenn es darum geht, dass ich merke, irgendwas liegt in der Luft, aber ich kann es nicht zuordnen. Da einfach auch zu schauen, kann ich es ansprechen, kann ich es glätten, weil gerade dieser zweite Teil, der in diesen ganzen Studien immer hervortritt, dass sehr viel Reparatur, also es ist sehr viel Reparatur möglich. Es kann dazu führen, dass es einfach thematisiert wird, dass Personen das sehr zu schätzen wissen, dass jemand auch so ein bisschen die, ich sage jetzt mal, die Größe oder den Mut besitzt, zu sagen, hey du, ich glaube, ich habe dich da gekränkt, kann das sein? Oder ich habe da irgendwie was Blödes gesagt, wie hast du das denn erlebt? Das ist ja oft, das fällt uns ja oft sehr schwer, sowas einfach auch zu benennen, auszusprechen. Und erfahrungsgemäß, wenn man es dann tut, ist es aber sehr, sehr oft besser danach. Also gerade so diesen zweiten Part von diesen Studien oder von dieser Erfragung, den finde ich einfach auch im Alltag sehr, sehr spannend und auch vielleicht ein bisschen unterstützend, sich darüber zu trauen, dass man sagt, okay, wenn da irgendwo was nicht passt oder wenn man sich denkt, da habe ich jetzt irgendwie was doch nicht so Feines gesagt, dass man es einfach benennt und nicht so davon ausgeht, na, wenn die andere Person nichts sagt, dann passt schon. Ich glaube, das ist so diese große Fehlannahme, die da deutlich wird. Ja? Wenn die andere Person weiter lächelt oder nichts sagt, dann passt schon. Und es passt halt oft nicht. Und vielleicht wissen die Leute das bewusst auch gar nicht, aber sie merken irgendwie, ja, die mag ich jetzt nicht mehr so, der ist irgendwie doch komisch. Und dann erleben wir die Beziehung zu dieser Person auch anders. Und wenn man das früh abfängt, dann kann man da vielleicht sich einiges ersparen. Das wäre so mein Learning aus dieser Studie.
Ja, absolut. Und was ich jetzt auch noch raushöre, gell, wenn ich dich so höre, ist eigentlich, man kann gar nicht genug nachfragen vielleicht manchmal oder nicht genug kommunizieren dann wieder, uns ansprechen, wenn ich merke, da ist vielleicht irgendwas komisch oder komisch gewesen.
Genau. Also vielleicht gibt es ein Limit. Wenn du es alle 10 Minuten tust mit irgendeiner Umfrage, dann ist es wahrscheinlich etwas komisch. Aber ja, natürlich. Ja, prinzipiell wäre so die Überschrift, die ich mir mitnehme oder die du jetzt auch schon, also das eine ist irgendwie Perfektion ist unmöglich. Also wir müssen es nicht richtig machen, aber wir können sehr viel richtig machen, indem wir einfach nachfragen. Indem wir, wenn wir ein Gefühl haben, dass das irgendwie komisch ist oder dass das vielleicht falsch verstanden werden könnte oder auch wenig Erfahrung mit einem Thema haben, kann ja auch sein, ja, dass wir da einfach sagen, du, das, ich wollte damit jetzt eigentlich in die Richtung gehen oder ich habe irgendwie gemerkt, eigentlich wollte ich A, aber rausgekommen, glaube ich, ist B oder angekommen bei dir. Ja. Kann das sein, weil dann tut es mir leid, dann können wir das vielleicht kurz besprechen, dass wir es gut einordnen können. Ja. Das wäre so die Sache.
Ja, wunderbar.
Ja, schön.
Lieber Alex.
Liebe Ursula.
Ja, sehr spannend. Wir haben viel mit, auch für uns selbst, gell? Und ich hoffe, es war Interessantes auch dabei für alle, die uns da gerade zuhören. Und wir freuen uns auf die nächste Folge.
Ganz genau. Dann alles Gute und bis zum nächsten Mal. Ciao.
Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Kopfzerbrechen.